Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und ich rede hier wöchentlich mit spannenden Menschen über Influencer-Marketing. Wir arbeiten das Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven auf. Es sind Menschen aus Unternehmen zu Gast, von Netzwerken, Agenturen und Plattformen und natürlich auch die Influencer selbst. Warum das Ganze? Ich schreibe gerade ein Buch über Influencer-Marketing. Es erscheint im Oktober und soll zeigen, wie man als Unternehmen gut und erfolgreich mit Influencern zusammenarbeitet. Für mich bietet der Podcast also spannende Erkenntnisse für meine Recherche, für euch hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei! Heute spreche ich mit Anna Meifert. Sie ist Chief Brand und Marketing Communication Manager bei Collabory. Collabory, für alle, die es vielleicht noch nicht kennen, ist eine Plattform für Influencer-Marketing, die zu Zalando gehört. Und was vor rund 3 Jahren als internes Projekt gestartet wurde, hat sich mittlerweile zu einer der größten Influencer-Marketing-Plattformen im Fashion- und Lifestyle-Bereich etabliert. Aber das kann sie euch eigentlich gleich alles selber erzählen und noch ein bisschen genauer herleiten. Ich fand das Gespräch persönlich super, weil wir zunächst natürlich angefangen haben, über das Mindset und das Angebot von Collabory zu sprechen, aber sehr schnell irgendwie abgedriftet sind und uns über Gott und die Welt im Influencer-Marketing unterhalten haben. Ich kann deshalb auch gar nicht genau zusammenfassen, über was wir jetzt eigentlich reden. Das ist ein totaler Rundumschlag. Es geht von der richtigen Identifikation hin zu Kampagnen-Setup und Management, wie da Strategie und vor allem Technologie auch Hand in Hand gehen können. Dann so ein bisschen auch die Tatsache tangiert, dass Influencer-Marketing heute einfach ganzheitlich gedacht werden muss. Zwischendurch auch immer mal wieder super spannende Praxistipps und Erfahrungsberichte. Also ja, man kann echt sagen, es ist ein ganz normaler Sommertag in Deutschland. 2 Influencer-Marketing-Fans unterhalten sich, könnte man quasi als Subüberschrift vielleicht auch drüber schreiben. Ja, also informativ, unterhaltsam. Ich hoffe, es bringt euch ebenso viel wie mir. Besucht Anna auch super gerne auf ihrer LinkedIn-Seite. Darüber teilt sie immer sehr, sehr viel. Da gebe ich euch aber hinterher auch noch mal ein paar Infos und in den Shownotes findet ihr das sowieso. Ich wiederum habe Anna in ihrem wunderschönen Büro an der schönen Spree in Berlin besucht. Wir saßen da in einem ihrer Konferenzräume zusammen und ja, ich würde sagen, fühlt euch jetzt einfach in diesen Raum hineinversetzt und seid live dabei, wenn wir ein bisschen quatschen über das ganze Thema. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hi Anna, schön, dass ich hier sein darf bei euch in eurem Büro an der schönen Spree.
Hi Alina, willkommen bei uns hier in Berlin. Freut mich auch sehr, dass es geklappt hat heute.
Du bist von Collabory und ihr seid ein Tochterunternehmen von Zalando. Und das finde ich irgendwie generell erstmal ganz spannend. Das lässt aufhorchen. Deshalb fände ich super, wenn du am Anfang einfach mal erzählst, was macht ihr denn? Und ja, wie ist es überhaupt entstanden?
Also hast du ja schon ganz richtig gesagt, Collabory ist ein 100%iges Tochterunternehmen von Zalando. Wir wurden 2016 gegründet, so ein bisschen aus der Erfahrung heraus, die man bei Zalando gesammelt hat mit Influencer-Marketing, agieren als Inhouse-Agentur für Zalando und Zalando ist für uns ein ganz normaler Kunde, wie jeder andere Kunde auch und haben eben dadurch, durch diese Connection, sehr viele Learnings, sehr viele Erfahrungswerte von Zalando auf unserer Plattform, in der wir sie aufgebaut haben, halt integriert, sag ich mal.
Ja. Hat das dann mit so Branchen auch wirklich wie Fashion und Beauty irgendwie am Anfang angefangen oder seid ihr da...
Ja, genau. Also klar, Fashion am Anfang natürlich sehr, sehr stark. Und jetzt über die Jahre hin haben wir uns auch weiter geöffnet oder kontinuierlich öffnen wir uns weiter auch für andere Verticals. Aber klar, der Fashion-Bezug liegt halt im ersten Schritt auf jeden Fall nahe bei Zalando.
Und was würdest du sagen, was ist so euer Service oder euer Grundangebot sozusagen, das ihr macht, womit so ja, wo Leute dann ein bisschen mal einen Grip haben und ein Verständnis, mit welchen Problemen können sie zu euch kommen sozusagen?
Also ich sage immer ganz gerne, wir sind eigentlich so eine One-Stop-Shop-Solution. Also eigentlich kannst du mit nahezu jedem Problem zu uns kommen, was du hast. Wenn es jetzt darum geht, okay, ich möchte jetzt einen Angel-Influencer finden, dann könnte ich sagen, wird ein bisschen schwieriger. Aber grundsätzlich alles, was das Thema, ich suche Influencer für meine Kampagne, ich möchte diese Kampagne dann auch effizient umsetzen, möchte nicht 100.000 verschiedene Tools nutzen, sondern die Kommunikation streamline, den Kampagnen-Flow nennen wir das, also die Abwicklung der Kampagne, wirklich von A bis Z in einem Tool abarbeiten. Und dann interessiere ich mich aber auch dafür, wie performt denn eigentlich meine Kampagne. Zum einen, wir performen die Posts aus meiner Kampagne, aber auch mit sich anzuschauen, wer spricht zum Beispiel schon über meine Brand. Also wenn du es runterbrichst, sind es 3 drei Kernprodukte, also einmal die Influencer Discovery, wie wir es nennen, dann das Kampagnenmanagement und Insights, also Social Listening Insights über deine Brand, genau. Mhm.
Ah, okay, also komplett auch unabhängig jetzt, sag ich mal, von Influencern, die über meine Brand reden, sondern generell, was so für ein Chatter auf den Social Channels ist, oder?
Nee, es ist schon strukturiert oder gefiltert nach Influencern, das heißt, wir schauen uns Influencer-Profile an ab 5.000k, ja. die auf Instagram über deine Brand sprechen.
Ah, perfekt.
Genau.
Okay. Genau, wir werden jetzt gleich noch ein bisschen tiefer so reinsteigen in die ganzen einzelnen Bereiche, die ihr so abdeckt und die Leistung. Ich fände es jetzt vorher einfach mal ganz cool, du bist ja quasi die Brandmanagerin von Collaboree, oder? Kann man das so sagen? Das heißt, du versuchst der Welt da draußen ein bisschen zu erklären, was ihr macht und euch ein bisschen dazu positionieren. Und es gibt ja einfach wahnsinnig viele Anbieter im Moment, ne? Also diese Branche wächst, habe ich das Gefühl, stündlich gibt es irgendwie einen neuen Player und ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, so was du quasi tust, um vielleicht ein bisschen Klarheit auch in die Sachen ein bisschen reinzubringen. So weil ich finde immer, wenn man als Normalverbraucher da steht, wirkt das am Anfang einfach wie, ja, keine Ahnung, eine riesige, unübersichtliche...
Information Overload.
Ja, total.
Ja, total. Das ist ein ganz interessanter Punkt, den du sagst, Klarheit reinzubringen. Also ich bin bei Collaboree verantwortlich für das ganze Thema Marketing, Brand Communication. Wie du schon sagst, einfach auch den Leuten klar zu machen, was machen wir eigentlich. Weil natürlich ist diese Connection zu Zalando sehr stark. Ist ja auch im Namen Collaboree by Zalando. Und dann ist immer der Punkt, ja, okay, mach das ja aber nur für Zalando. Und dann sage ich mal, nein, stimmt ja gar nicht. Du kannst dich auch als Startup oder als Teeladen, ne, kannst du dich auch bei uns anmelden auf der Plattform. Du kannst genauso Influencer-Marketing machen mit uns. Also dieser Informationsprozess einfach, diese Positionierung, was du ja schon gesagt hast, das ist ganz stark. Und wenn mich Leute fragen, dann sage ich meistens so, ich bin die One-Man-Marketing-Abteilung eigentlich. Also es gibt so wirklich von bis, also von Konferenzen, von Performance-Marketing, von Social-Media-Marketing natürlich auch ganz stark, weil wir auch viel eine starke Influencer-Community natürlich aufgebaut haben oder ongoing aufbauen, Events, alles von intern bis externe Kommunikation, wirklich eine ziemlich breite Bandbreite
an Themen. Ja, wirklich so in die Branche reinzuwirken und auch Leute so, ja, quasi.
Und es ist ja auch alles irgendwie miteinander verknüpft. Also wenn ich jetzt auf eine Veranstaltung gehe, auf einer Konferenz spreche, dann will ich ja darüber auch aufmerksam machen und dann mache ich irgendwie Social Media Marketing oder mache ich halt Performance Marketing und das
alles noch dabei,
greift ja alles dann so drüber.
Ja.
So,
Wie bist du denn in die Branche gekommen? Vielleicht magst du es auch mal ein bisschen erzählen, weil ich finde immer ganz spannend, diese Wege so ein bisschen nachzuvollziehen, ne, wie alle hier gelandet sind auf einmal.
Das stimmt, dass gerade im Influencer Marketing sind die Wege auch unergründlich, wie man irgendwie dazu kommt. Ich habe tatsächlich in meiner Bachelorarbeit mich mit dem Thema Blog-Marketing auseinandergesetzt. Und ich habe mir so gedacht, diese Blogger, wie machen die das eigentlich? Die posten da immer coole Sachen und haben irgendwie schöne Outfits an. Und dann dachte ich, so, das ist irgendwie ein cooles Thema. Generell Marketing fand ich immer interessant, hatte ich auch als Schwerpunkt im Studium. Und habe dann meine Bachelorarbeit über das Thema Blog-Marketing oder Blogger-Relations, so ein bisschen die Frage, sind das jetzt eigentlich Markenbotschafter oder sind das eher Meinungsmacher?
Ja.
Da kam ich so rein in das ganze Thema und habe mich auch so nicht drin verloren, aber man fängt ja dann schon an, tief reinzugehen. Habe dann Interviews geführt mit verschiedenen Bloggern, zu denen ich tatsächlich heute auch teilweise noch Kontakt habe, denen ich immer noch folge und immer noch so, hey, wie läuft's denn so? Und es ist ganz interessant zu sehen, das ist jetzt fast 5 Jahre her, wie die sich weiterentwickelt haben.
Total.
Das war der erste Schnittpunkt und darüber bin ich dann auch so in meinen ersten Job gekommen, dann nach Berlin gekommen und habe eigentlich über Praktika, Werkstudentenjobs, bin ich da dann irgendwie
gelandet,
genau. Ja, hängen geblieben klingt immer so negativ, aber gelandet und tatsächlich jetzt auch 4 Jahre später wirklich angekommen, kann ich sagen. Ich bin jetzt 3 Jahre in Berlin. Und einfach auch verschiedenste Seiten gesehen. Ne? Von am Anfang, da hat man noch irgendwie sehr direkt mit Influencern zusammengearbeitet oder Bloggern, die Briefings geschrieben, die Kommunikation gemacht, bis dann hin jetzt auch ein bisschen strategischer, was ich sagte, Positionierung. Genau. Was sind eigentlich Themen, die Branche bewegen? So.
Ja.
Und das ist eigentlich so, das war der initiale Startschuss und das ist jetzt knapp 5 Jahre her, genau.
Ja, es ist super, weil du dann wirklich eigentlich diesen ganzen Weg einmal miterlebt hast, so wirklich aus den Blogs heraus, die ja so damals der Anfang ein bisschen waren, ne, der Startschuss. Und
genau.
Ich glaube, damals war das auch noch sehr, so auch von der PR getrieben, dieses Blogger-Relations, ne? Also wenig datengetrieben auch, muss man sagen, ne? Wenig digitalisiert auch teilweise. Natürlich, klar, ne? Schreibt man E-Mails, aber es war irgendwie doch noch, hat sich das alles analoger angefühlt als heute, weniger Daten getrieben.
Also es gab zu der Zeit, gab es ja auch Firmen, die gesagt haben, ich schicke einem Blogger jetzt eine Pressemitteilung und der soll die jetzt einfach so eins zu eins auf seinem Blog veröffentlichen.
Genau.
Und da habe ich den auch angeguckt und gesagt, das funktioniert so nicht. Am Anfang gab es vielleicht noch den einen oder anderen, der das gemacht hat, aber sehr schnell hast du dann gemerkt, dass das so nicht funktioniert.
Genau. Und jetzt bist du halt mit Collabory an einer Stelle, wo ihr ja schon dann auch recht wegweisende Dinge so ein bisschen jetzt hier mit aufbereitet. Du hast es eben schon angesprochen, Tools. Also wirklich die Technologie spielt jetzt eine immer größere Rolle, habe ich das Gefühl. Also da werden wir jetzt gleich nochmal tiefer reingehen, aber so ein bisschen, was ich in der Vergangenheit oder in den letzten Monaten gemerkt habe, es gibt immer noch sehr viele Vorbehalte gegenüber Influencer-Marketing, weil man oft anzweifelt, dass es wirklich funktioniert, weil oft auch die falschen Leute zum Beispiel auch wirklich eingebunden werden in Kampagnen, die einfach nicht passen und dann zieht man vielleicht die falschen Schlüsse und denkt dann, okay, Influencer-Marketing ist generell irgendwie ein Hoax oder so. Und ich habe das Gefühl, die Technologie ist das, was langfristig der Branche und der ganzen Disziplin helfen wird, deutlich mehr Information, Klarheit reinzubringen und einfach nachzuweisen, dass es funktioniert.
Ja.
Vielleicht kannst du dann jetzt einfach, wenn wir ein bisschen tiefer einsteigen, mal ein bisschen zeigen, so wie ihr Technologie oder eure Tools auch nutzt, um euren Kunden zu helfen, um einfach zu sehen, hey, es funktioniert und so funktioniert es richtig.
Genau. Also vielleicht auch mal zu dem Punkt, was du gesagt hast, so jetzt auch gerade auf Collabory bezogen, das war auch tatsächlich so ein Grund für mich zu sagen, das finde ich super spannend, was Collabory macht, weil wenn sich eben ein sehr großer E-Commerce-Player dazu entscheidet, das wirklich selbst aufzubauen, das zeigt ja auch die Relevanz des ganzen Themas.
Absolut.
Und einfach auch zu sagen, wir machen das jetzt in-house, weil wir dem einen großen Stellenwert beilegen.
Ja.
Und genau, dahingehend eben dann auch zu sagen, jetzt hat man natürlich auch das Interesse, die Performance zu tracken, weil man direkt auch an den Shop angebunden ist. Was jetzt aber das angeht, was wir an Tools den Kunden, sagtest du ja, anbieten oder was da ein großer Vorteil natürlich ist, also A, habe ich ja super viele kleinteilige Themen bei so einer Kampagne. Ich muss irgendwie ein Briefing schreiben, ich muss irgendwie die ganzen Leute anschreiben, ich muss irgendwie verhandeln vielleicht noch und dann am Ende bezahle ich halt eine Rechnung. Beziehungsweise vor der Rechnung muss ich erstmal den Content noch reviewen und so weiter und so weiter, Feedback geben, freigeben. Und dann bezahle ich irgendwann meine Rechnung.
Also tausend Dinge.
Tausend Dinge eigentlich.
Auf deinem Tisch liegen. Ja.
Genau. Und dafür hattest du wahrscheinlich früher irgendwie vielleicht auch tausend verschiedene Tools genutzt. Oder hast hier eine Excel-Liste, da ein WhatsApp-Chat oder
hier ein Social-Listening-Tool. Ne?
Genau.
Das ist all diese einzelnen Sachen. Ja.
Und das ist im Prinzip aber, also es ist alles vereint auf Collabory, wirklich dem Nutzer, die Abwicklung einer Kampagne und auch das Verständnis davon wirklich so einfach wie möglich zu machen. Also wir sagen halt so, wirklich von A bis Z, von du fängst an und suchst wirklich random erstmal einen Influencer raus, über du schreibst die an, du verhandelst das Pricing mit denen, aber auch das ganze Thema Content, was ja auch viele immer, dann schickt man irgendwie E-Mails hin und her oder Retransfer-Links oder whatever. Und es ist einmal hochgeladen auf der Plattform, es ist auch archiviert dann dort, man kann sich das tatsächlich alles abspeichern auch und muss eben nicht 100-mal hin und her switchen. Und das ist, glaube ich, auch wenn ich mit Leuten spreche, mit Kunden spreche, da sind die immer total begeistert, dass das wirklich diese Einheit
ist. Diese All-in-One-Lösung.
Genau, diese All-in-One-Lösung ist, genau. Dann aber auch zu verstehen, was wir jetzt auch ganz stark uns angucken, wie hat denn der Influencer eigentlich performt?
Ja.
Was sind denn eigentlich so die historischen Daten des Influencers? Und wenn ich auch sehe als Brand, mit Influencer A habe ich jetzt vielleicht schon dreimal zusammengearbeitet, das eine Mal lief gut, das eine Mal nicht so, und wie kann ich ihn denn jetzt noch ein bisschen educaten oder was muss ich jetzt anders machen? Oder tausche ich den Influencer aus? So, ne? Also ganz blöd gesagt.
Ja.
Solche Themen. Und ich glaube, da hilft eine Plattform und Technologie einfach ungemein, weil du diese Daten sonst ja gar nicht alleine handeln kannst.
Ja.
Genau.
Das Thema Daten ist ja auch bei der Identifikation wichtig. Also ich würde das jetzt so ein bisschen von vorne einmal angehen. Also du stehst da, du hast deine Strategie entwickelt. Macht ihr da auch mit eigentlich, am Anfang so ein bisschen mit dem Kunden Ziel festzulegen? Ah, okay, also da könnte man dann auch zu euch kommen, Strategieteam, und ihr würdet ein bisschen
die Arme greifen. Vielleicht nochmal grundsätzlich, es gibt immer zwei Wege, die man gehen kann bei uns. Es gibt einmal den sogenannten Self-Service, wo du als Brand ganz normalen Zugang kriegst zur Plattform und dann eben das Tool nutzt. Und der zweite Weg ist eben, dass wir das auch als Agenturleistung anbieten. Das heißt, du bekommst einen Account Manager, der mit dir das bespricht, genau solche Themen, Strategie bespricht. Wir haben auch schon Kunden dabei gehabt, wo wir wirklich verschiedene Themen ihm auch selber gepitcht haben und gesagt haben, so, das könnten wir uns vorstellen, das ist ein guter, das wäre so ein Kreativansatz, den wir dann auch geliefert haben. Und das sind eigentlich, wie gesagt, man sagt ja auch vorhin, du kannst eigentlich ein Teeladen in Berlin-Mitte sein, aber du kannst halt auch ein Worldplayer sein mit ein paar, weiß ich nicht, siebenstelligen Budget. Für diese ganze Bandbreite bieten wir eigentlich das eine Lösung an.
Ja, genau. Was würdest du sagen, wo geht es im Moment so ein bisschen, geht der Shift hin so zum Kreativen, zum Brandaufbau oder ist es doch auch noch sehr salesgetrieben, so wenn es um die Zielsetzung der Leute geht, was sie erreichen wollen?
Also von meiner persönlichen Erfahrung her habe ich das Gefühl, dass diese Testingphase jetzt so ein bisschen vorbei ist. Ja. Du so diese, ja, ich mache mal hier so ein bisschen One-Shot-Kampagne und dann hier nochmal so ein bisschen, dann teste ich hier vielleicht auch nochmal einmal YouTube und dann teste ich nochmal Instagram. Ja. Und das geht eher hin, das alles ein bisschen holistischer zu betrachten und zu sagen, auch so eine Influencer-Marketing-Kampagne wird nicht mehr separat gesehen, sondern wird als integrierter Bestandteil von einem größeren Projekt gesehen.
Ja.
Und das sieht man total. Und da geht es ja dann aber auch darum, okay, in so einem Projekt geht es klar erstmal darum, Awareness zu schaffen, aber auch langfristig gesehen die Sales zu generieren oder auf Performance eben auszurichten.
Ja.
Das ist, glaube ich, so ein bisschen, auch wenn man sich so den Funnel so vorstellt, hat es alles sehr stark in dem Upper Funnel angefangen, an Awareness, Kreierung, Branding. Und es geht jetzt tatsächlich, merke ich, dass Leute öfter sagen, naja, nee, aber wir wollen schon das und das und das auf jeden Fall
am Ende damit erreichen. Resultate.
Genau, wir wollen auf jeden Fall verkaufen.
Ja.
Und da merkst du schon, das sind dann die Personen, die im Awareness-Part schon einiges ausprobiert haben oder einige Erfahrungen gemacht haben und gesagt, da funktioniert es. Und sie möchten jetzt halt noch einen Schritt weiter gehen oder sie möchten es halt in einer kombinierten Variante machen.
Mhm. Okay. Genau. Gut, dann gehen wir doch jetzt so ein bisschen in die Identifikation auch rein. Mhm. Also welche Dinge sollte man denn einfach betrachten, wenn man den richtigen Influencer auswählt? Weil theoretisch, ne, du hast da ein riesiges Feld, auch bei den Influencern tut sich viel und auch jede Woche gefühlt irgendwie ein Neuer, der da auf einmal 10.000 Follower hat. Also ich finde, das ist, wundert einen mittlerweile schon gar nicht mehr. 10.000 ist ja fast, also es war früher noch cool, jetzt ist es quasi schon die breite Masse, also so scheint nicht schwer zu sein, auf einmal so mehrere 10.000 zu kriegen. Und es gibt Beauty, es gibt viele Lifestyler, es gibt Traveler, also so, ne? Aber wie kann man es denn vielleicht auch mal ein bisschen vergleichbar machen? So auf welche Werte sollte man schauen? Weil gerade wenn ich in Bereichen bin, wo es einfach ein Überangebot auch an Leuten gibt, an möglichen Kandidaten, so, was soll ich mir da ansehen?
Ist Fashion ja das beste Beispiel?
Ja, also genau, richtig.
Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie viele Fashion-Influencer es in Deutschland gibt, aber wie du sagst, kommen jeden Tag neue dazu und auch einfach diese Konkurrenz untereinander auf der Influencer-Seite wird ja auch immer größer. Also du merkst ja, die Leute fangen an, sich wirklich sehr stark zu differenzieren, vielleicht auch andere Formate auszuprobieren. Grundsätzlich aber bei jeder Auswahl würde ich oder gehen wir auch da von drei Merkmalen eigentlich aus. Also das erste Merkmal ist natürlich, dass die Person eine gewisse Werte vertritt, eine gewisse Persönlichkeit hat, für irgendwas steht.
Ja.
Also ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Das zweite ist natürlich, dass die Zusammensetzung der Zielgruppe stimmen muss. Also wieder zurückgehen zu deinem Ziel, was möchte ich erreichen? Möchte ich irgendwie möchte ich jetzt, wo passiert mein Produkt eigentlich? Passiert das jetzt nur in Deutschland? Dann macht es halt keinen Sinn, wenn der Influencer 70% Follower in UK hat zum Beispiel. Also Zusammensetzung der Zielgruppe als zweiten Punkt. Und dann natürlich als dritten Punkt wirklich auch auf die harten KPIs zu gucken. Wie viel Reichweite hat der?
Ja.
Wie viel Engagement Rate hat der? Aber da auch tiefer reinzugehen und nicht nur oberflächlich, ne?
Genau.
Das jetzt gerade gesagt, Follower anzugucken oder die reine Reach, sondern zu sagen, wie setzt sich diese Reach zusammen? Was sind das eigentlich für Personen dahinter? Und das, diese drei Punkte, die ergeben dann ein Profil, was man sich, glaube ich, vorher sehr genau definieren sollte. Und dahingehend geht man dann eben rein, sagt bei uns zum Beispiel eine Discovery, sagt so, ich möchte jetzt die und die Attribute zum Beispiel finde ich interessant. Also man könnte sich ja vorstellen, ein Sportartikelhersteller zum Beispiel, der jetzt nicht auf super dünn, dünne Models oder dünne Influencer steht.
Sondern auf sehr trainierte.
Sehr trainiert, und, genau. Dann würde man das als eine Personality oder ein Value angeben. Ja. Und das ist gerade bei Fashion Brands halt ein sehr großes Thema, weil die natürlich eine sehr genaue Vorstellung haben davon, wie ihre Marke transportiert werden soll, mit welcher Person. Und da gibt es ja auch Personas dann dahinter. Ne? Und das sind alles so Learnings, die wir nach und nach auch auf der Plattform integriert haben und sagen können, wirklich, du kannst, das ist immer so ein ganz witziger Punkt, wenn man mit in Meetings ist oder das vorstellt und dann sagt, ja, du kannst hier auch die Body Attributes tatsächlich angeben. Kannst
crazy, sagen, also die Leute jetzt komplett durchkategorisiert auch sozusagen. Ja. Ne?
Das kam eben aus diesem Fashion-Hintergrund, weil wir gemerkt haben, das ist ein Thema, was Leute wirklich wichtig ist. Ne?
Ja. Auch Haarfarben oder
Haarfarben und genau, und das so, es ist jetzt natürlich sehr oberflächlich gesagt, was dann aber auch in Werte geht, dass man sagt, was sind denn die Interessen? Mhm. Also da kannst du auch filtern auf, worüber schreibt der gerne, worüber postet der gerne. Sustainability halt gerade ein super Thema, was sehr, sehr stark nachgefragt wird.
Ja.
Und da eben noch nach Interessen zu filtern. Genau.
Wie kommt ihr an die Daten? Also ist es dann sehr, das hört sich ja sehr qualitativ an, also ne, jemanden, Menschen zu betrachten, sich den Content anzusehen und daraus zu filtern, wo, okay, was ist denn überhaupt das, was ihn bewegt? Das ist ja schon, das kann ja erst im Moment wahrscheinlich noch keine Maschine, ne? Also
das
teilweise.
Noch nicht ganz, also,
ja.
Genau. Also das ist so ein zweischneidiges Feld.
Ja.
Zum einen beziehen wir externe Daten, aber sammeln eben auch intern sehr viele Daten. Intern natürlich dann auch nochmal die Screenshots aus den Analytics, was sind Insights, aber dann, sobald ein Influencer bei uns ongeboardet ist auf der Plattform, durchläuft er wirklich wie so ein, ich glaube, 5 Seiten oder so ein Questionnaire.
Wow,
Und da geht er wirklich durch und muss sich durchklicken und sagen, das interessiert mich, das sind wirklich Themen, die er selber angibt.
Also das kann er selbst. Okay.
Genau,
ja,
genau.
Das ist ja schon
kann
gut.
auch selber einen kleinen Pitch über sich schreiben, so, das bin ich, dafür stehe ich, das Feld gibt es auch. Genau, das ist eben dieser Mix aus erst wird es wirklich automatisiert, maschinell gemacht, der Check, und dann kommt eben noch ein qualitativer Prozess hinzu.
Ja.
Und diese Questionnaires, die ich jetzt sagte am Anfang, die werden tatsächlich auch dann von uns nochmal qualitativ gecheckt.
Gegengecheckt, dass er nicht einfach einträgt, was er...
Richtig, und wir gucken uns natürlich auch an, was meldet sich da für ein Profil an, wenn das jetzt irgendwie... zu 80% sehr freizügige Bilder sind, dann wird er nicht auf der Plattform landen bei uns.
Genau. Okay, also so ein Quality-Check ist da auch immer mit dabei.
Auf jeden Fall.
Ja.
Finde ich auch total wichtig, weil du kannst ja sagen, ja, ich habe irgendwie 200.000 Influencer im Portfolio oder auf meiner Plattform, und dann zählst du halt jeden, Bullshit-Influencer irgendwie so mit dazu, wenn ich es jetzt so ganz direkt sage. Und von daher sind wir da schon sehr auf die Qualität aus, ja.
Ja. Wie viele habt ihr jetzt insgesamt so in diesem Quality-Check?
Also in dem kuratierten haben wir knapp 6.000 Influencer. Und das sind immer so zwei verschiedene Pools, die man bei uns anzapfen kann. Einmal den kuratierten Pool mit den 6.000 und dann aber eben einen wirklich europaweiten Pool von, da sind wir jetzt bei knapp 250.000 Influencern. Das heißt, das ist eigentlich jeder Influencer auf dem europäischen Markt, der mehr als 5.000 Follower hat.
Du bist ja gerade auch im Austausch wahrscheinlich mit vielen so Creatoren und Influencern. Wie nehmen die das wahr, oder kriegst du da manchmal auch Feedback? Eben weil es so viele Anbieter gerade gibt, müssen die sich ja irgendwie überall registrieren. Ich stelle mir das immer ein bisschen, also klar, ne, also wird manchmal auch irgendwie das Management machen, und das ist jetzt auch wahrscheinlich kein super zeitaufwendiger Prozess. Aber ich finde es lustig, es gibt ja im Moment noch nicht die eine Plattform oder das eine Tool, wie jetzt irgendwie ein Facebook oder was auch immer, das sich durchgesetzt hat. Das heißt, im Moment ist es ja für einen Influencer schon attraktiv, überall präsent zu sein und möglichst sich breit aufzustellen, ne, um tolle Partnerschaften eventuell generieren zu können. Ja, also wie erleben die das? Kriegst du da manchmal irgendwie so eine Info? So, bei euch muss ich mich jetzt auch noch registrieren, so nach dem Motto.
Ich höre das oft auch von Kundenseite, die tatsächlich sagen, ich habe ein Tool benutzt, und dann haben wir schon mit Influencern zusammengearbeitet und die hatten dann keinen Bock, sich anzumelden auf der Plattform.
Das habe ich auch schon öfter gehört,
Weil du hast vorher so diese direkte Beziehung gehabt und jetzt sagen die, jetzt muss ich mich anmelden, jetzt muss ich wieder irgendwo meine Daten eingeben.
Und dann verlierst du diesen Kontakt oder diese Beziehung.
Genau, das war so ein Punkt, was ich von Kundenseite viel gehört habe. Von Influencerseite tatsächlich war das kein großes Thema.
Ja.
Weil das für natürlich für sie auch für Sie auch von Interesse zu sagen, klar, ich bin auf möglichst vielen Plattformen, ja, ja, weil dann kann ich möglichst viele Angebote bekommen oder dann kann ich auch verschiedene Facetten ausprobieren, ja, verschiedene Themen durchspielen. Das habe ich tatsächlich von Influencer-Seite noch gar nicht negativ gehört. Ja. Also, nee, eigentlich nicht.
Okay. Wenn wir uns dann jetzt so diesen Part Zielgruppe angucken, finde ich auch persönlich super spannend, weil ja, man da sehr viel, finde ich, in der Vergangenheit auch immer so vorausgesetzt hat. So, ja, die Community, die, mhm, die ist halt auch da einfach. Mhm, und dann hat man so sehr starre, teilweise Demografiemuster vielleicht gehabt, so irgendwie Männer zwischen 18 und 34, mhm, oder so, ne? Was ja auch, da gibt es ja tausend Dinge, die noch irgendwie dazwischen liegen an Facetten oder, mhm, so, wo man reingehen könnte. Also, was macht ihr, um die Zielgruppe ein bisschen aufzuschlüsseln oder um zu zeigen, hey, mehr als einfach nur zum Beispiel nach Alter oder so oder nach Geschlecht vielleicht.
Die Zielgruppe der Influencer.
Genau, ja, also, der Follower, genau, der Follower, also ja, der Audience sozusagen, mhm, die Audience Insights.
Ja. Ja. Also klar, wie du schon gesagt hast, einmal die Demografika, ja, gucken wir uns an. Dann aber auch, was ist tatsächlich jetzt ein super brand new Feature, das wir erst vor 2 Wochen gelauncht haben, das nennen wir Audience Overlap. Das heißt, wir gucken, ja, uns an, wie viele Influencer oder wie viele Follower überschneiden sich eigentlich.
Die Dubletten,
bei, die,
ne?
Ja,
genau. Also so nenne ich es gerade, ja, ja, im Buch, aber
genau,
ja, genau.
Die Dubletten, genau. Die guckt man sich dann an und sagt, okay, wenn du jetzt die 5 Influencer buchst, hast du so und so viel Überschneidung in Prozent. Entweder findest du es gut, weil du sagst, dann kannst du sehr penetrant rausgehen mit deiner Message, ja, und bist wirklich sehr durchdringend. Oder aber du sagst, nee, finde ich eigentlich nicht so gut. Und dann wechsle ich nochmal einen Influencer aus, der vielleicht, der nicht diesen Overlap hat.
Also damit du nicht 3 Influencer hast, die einfach irgendwie in einer Gruppe von vielleicht das 2000 Leuten alle, ja, 3, genau, ansprechen, genau, sondern... Ja.
Ja, du das kennst es ja auch von deinem persönlichen ja, Follower-Verhalten, dann folgst du der einen, denkst, ah, die hängt mit der anderen zusammen, dann folge ich der auch.
Richtig, genau.
Und diese beiden, könnte man jetzt sagen, macht Sinn, wenn ich wirklich das durchdringen will, ja, diese Message, dass die Leute sozusagen extrem damit beballert werden, ja, mit meinem Produkt. Oder aber ich sage, nee, das ist mir dann doch zu viel, deswegen spare ich mir diesen einen Influencer und, ja, gehe lieber auf einen, der eine andere Zielgruppe hat.
Ja, das finde ich immer ein bisschen relevant auch fürs Pricing, also, ja, für die Firmen, ne? Weil, mhm, du ja manchmal auch wirklich 1000er Kontaktpreis oder so bezahlst und dann auf einmal so, ja, dann siehst, Moment mal, aber diese Kontakte, das ist 3-mal dieselbe Person,
genau,
ne?
Genau.
Und du zahlst aber den vollen Preis.
Und das sind halt, ja, so Learnings, die, oder so eine Entwicklung, die man jetzt ganz stark sieht,
das
dass,
sich jetzt, ja,
dass man da näher reinguckt, okay, gerade was du sagst, Pricing, ne, bezahle ich jetzt auf eine Reach, macht das eigentlich überhaupt Sinn?
Ja.
Oder bezahle ich eher auf die Impressions, die ich kriege? Oder bezahle ich tatsächlich auch irgendwie performance-basiert? Ne?
Ja, das war auch ein spannender Punkt. Ich war jetzt letzte Woche beim Digitalkindergarten und da habe, mhm, ich einen Vortrag gehört, ich glaube, von Felix Hummel. Mhm. Und der hat das so ein bisschen als Ausblick mal hingestellt, dass vielleicht irgendwann die Influencer einfach wirklich bezahlt werden anhand der, ja, Ergebnisse, die sie erreichen. So, ne? Und egal, was du tust, wie lange du dafür brauchst, ob du jetzt 20 Stories, mhm, brauchst oder nur, mhm, eine, aber du wirst mir dieses Ergebnis liefern quasi. Ja. Ne? Also es ist auch ein, ja, sehr spannender Ansatz. Also siehst, ja, du das jetzt schon oder ist das noch etwas, was man jetzt vielleicht irgendwie erstmal diskutiert, aber es wird noch nicht umgesetzt? Also.
Wir testen das sehr aktiv.
Okay, super.
Wir haben einige Kampagnen laufen, wo wir das stark ja, testen tatsächlich.
Ja.
Also gerade so Richtung Affiliates. Ne?
Ja.
Was ich so auch im persönlichen Gespräch manchmal als Feedback gehört habe, ist, naja, ich habe ja aber trotzdem den Aufwand, den Content zu kreieren.
Ja.
Also man muss, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Es gibt immer einen initialen Aufwand und der sollte auch meiner Meinung nach honoriert werden.
Absolut, ja.
Dann geht man aber vielleicht einfach mit einem Basispreis runter, mhm, und hat dann eben einen variablen Anteil und sagt, okay, du hast nochmal hier einen Incentive, dass, ja, du dann nochmal Menge X oder X-Klicks,
ja,
generierst, genau.
Ja.
Aber das ist ein großes Thema bei uns, was wir auch dieses Jahr sehr, sehr stark uns und sehr genau angucken.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es die Qualität irgendwie nochmal steigert. Aber klar, für den einzelnen Creator ist es natürlich ein...
Es ist ein Umdenken.
Ja,
es ist
total,
ein Umdenken auf,
genau,
beiden Seiten. Ich glaube, es ist, was du auch vorhin gesagt hast, früher kam es stärker aus der PR, jetzt ist es stärker im Marketing aufgehangen. Ich, mhm, erlebe immer noch Kunden oder Leute, mit denen ich spreche, die sagen, ja, boah, das ist so ein bisschen PR, aber es ist auch so ein bisschen Marketing. Wissen wir eigentlich nicht so, testen immer noch.
Ja.
Und dann gibt es die anderen, die sagen, nein, wir haben definitiv hier einen Influencer-Marketing-Manager oder Abteilung sogar, die aus mehreren Personen besteht, die sich nur dem Thema widmet. Und da ist das Umdenken auf der Brand-Seite schon stärker passiert,
mhm,
als auf der Influencer-Seite, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, okay,
die Influencer, ja, müssen sich noch dran gewöhnen.
An diese neue performance-orientierte,
genau,
Zeit? So? Ja,
genau.
Okay.
Wobei ich da auch sagen muss, dass es ist meine Theorie, dass es vom Erfahrungsgrad abhängt des Influencers. Also wenn du jemanden hast, der wirklich schon lange Jahre dabei ist.
Der alles gesehen
hat. Den nichts mehr schocken kann. So etwa. Der hat auch ein ganz anderes Verständnis und der positioniert sich selber auch schon ganz anders. Und der weiß auch, der Content funktioniert bei mir und der funktioniert nicht. Ich habe mich in euch mit einer Influencerin unterhalten, die sagte, ja, ich mache A/B-Testing auf meinem Instagram-Account. Oder ich habe mittlerweile einen privaten Account, einen Public-Account. Und da spiele ich den gleichen Content und gucke, teste auch Instagram so ein bisschen aus.
Den Algorithmus.
Den Algorithmus, ja, genau.
Wie wird das angenommen?
Genau.
Ja. Welche Hashtags oder Bildkompositionen funktionieren. Ne?
Ja. Und auch so, das fand ich halt total, total spannend. Und deswegen, da habe ich das Gefühl, oder aus meiner Erfahrung heraus, sind das eher die Leute, die mindestens jetzt schon 5, 6 Jahre dabei sind.
Ja.
Und die sich auch wirklich professionell damit auseinandersetzen. Während du hast ja auch gesagt, sie sprießen aus dem Boden überall. Ja. Du viele hast, die jetzt in den letzten 1, 2 Jahren auf den Zug aufgesprungen sind und erstmal alles mitnehmen, was geht. Und du hörst auch viel von, sag ich mal, älteren oder alten Hasen, wenn ich das so mal sagen will, dass da auch viel kaputt gemacht wird.
Absolut.
Gerade was Pricing angeht.
Richtig.
Also ist ja auch logisch.
Und was dann auch so teilweise, ich sag mal so missglückte Kooperationen oder wo du einfach siehst, so, ne, da war überhaupt keine Liebe dahinter oder so, ne, eben kein Antrieb oder keine Liebe zur Kreation oder was auch immer. Ne?
Ja.
Also das ist auch so ein bisschen die Hoffnung, die ich gerade habe, wenn immer alle davon reden, so, ach, das ist ja, also ist nur eine Blase und es platzt bald und dann gehen die Influencer auch alle weg oder was auch immer so. Ne? Das weiß auch nicht, die gibt es irgendwie immer noch, habe ich das Gefühl, diese Vorbehalte oder dieses Warten schon fast darauf, dass es irgendwann scheitert. Und ich glaube, dass es, dass diese, die Profis, so die Leute, die das wirklich aus einer Leidenschaft heraus machen, die werden dann auch bereit sein, diesen professionellen Weg zu gehen.
Auf jeden Fall.
Und die machen das eh schon.
Ja.
Also ne, dieses sehr strategische und ich glaube, dass sich eher wahrscheinlich das so ein bisschen dann teilweise bereinigen wird, weil auch die Leute einfach gar nicht diese Ausdauer haben, diesen Job zu machen, wenn es ihnen nur ums Geld verdienen geht, weil so easy ist es halt nicht, ne?
Also, richtig.
Das alles dann zu liefern.
Ja, auf jeden Fall. Und auch so dieses rechts und links so ein bisschen gucken, also das habe ich jetzt neulich auch gehört von Instagram direkt, irgendwie knapp 70% der User, die auf Instagram gehen dahin, um mit Content Creator und mit Creatoren zu interagieren.
Ja.
Also es ist schon einer der Hauptgründe, warum Leute auf Instagram sind, weil sie halt
Influencer
sehen wollen, wollen oder auch einfach inspirierenden Leuten folgen wollen. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe das auch ganz stark. Ich weiß genau, das sind meine irgendwie 5 bis 10 Lieblings-Influencer oder Personen, die ich mir auch fast täglich angucke. Ah, okay, was passiert jetzt
da? Wo man sogar aktiv noch nachschaut.
Genau.
Ne?
Und dann guckt, ach ja, habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehört und so.
Genau.
Und das ist aktuell, ist es so, dass das noch sehr stark davon getrieben ist. Da muss man sich überlegen oder muss man sich, glaube ich, auch fragen, wie lange ist Instagram noch so
diese eine
Go-To-Place. Und wie lange oder wann geht es auch los, dass man sich Rechts- und Links-Formate überlegt? Also auch neulich wieder ein Kommentar von einer Influencerin, die sagte, ja, sie versucht sich da so ein bisschen frei von zu machen. Sagt auch, hatten wir auch das Thema Blogs, nein, mein Blog läuft immer noch parallel. Da wird immer noch einmal die Woche drauf gepostet oder sogar öfter. Da wird auch noch viel Arbeit reingesteckt. Und was sie als Format gemacht hat, sie hat dann Blogcasts gemacht, hat ihre Blogposts eingesprochen.
Cool, ja genau.
Als Podcaster.
Ja, richtig.
Und das fand ich super spannend, einfach auch diesen Mix dann zu machen. Also ich habe irgendwo eigentlich ein Textformat,
genau, mit Bildern
und bringe das halt dabei in Audio.
Ja.
Und sie sagt dann auch so, ja, du Anna, nee, Video, das ist einfach nicht meins. Ich habe YouTube ausprobiert, habe ich mich nicht mit wohl gefühlt. Ich fühle mich auf einer Textebene und auf so einer Sprachebene einfach viel wohler.
Ja.
Und das ist ja auch, erstmal so ein Learning, was du über eine Zeit erstmal generierst.
Für dich persönlich,
genau.
Wo deine Stärken liegen.
Genau.
Und, so. Ja.
Und das sehe ich schon auch als einen ganz starken Trend. Also, dass rechts und links geguckt wird. Ich meine, der Kevin Tewe hat es ja auch gesagt in deinem ersten Podcast, es werden jetzt eigene Kollektionen gemacht.
Ja.
Entweder in Kooperation mit DM
war es ja, glaube ich. Ja, genau, in dem Fall. Ja.
Oder man baut eine eigene Marke. Neulich habe ich auch einen getroffen, der baut nur Influencer-Brands.
Ja.
Also, das sind halt diese Geschäftsmodelle, die daraus entstehen und dann muss man halt schauen, also wie lange ist Instagram wirklich noch dieser Go-To-Place, gerade jetzt natürlich wieder sehr spannend, weil du darüber direkt verkaufen kannst, über die neuen Checkout-Möglichkeiten und so weiter, Aber es ist schon eine sehr große Awareness in der Branche, gerade unter Influencern, die sagen, naja, ich konzentriere mich jetzt nicht 100% darauf.
Ja, um sich einfach auch breiter und unabhängiger aufzustellen. Ne?
Ja. Also. Und das aber auch wirklich wieder, also aus meiner Erfahrung heraus, eher bei den alten Hasen.
Ja, ja.
Als jetzt bei den noch eher frischen.
Die wahrscheinlich auch diese Trends noch ein bisschen besser aufspüren können, könnte ich mir vorstellen. Ist ja bei allen Leuten so, ne? Die in einer Branche einfach, egal wo, schon lange dabei sind, die erkennen halt gewisse Trends oder Entwicklungen vielleicht auch etwas früher oder denken etwas langfristiger, zukunftsorientierter oder so, ne? Könnte ich mir vorstellen.
Ja, absolut.
Ist ja überall so.
Ja. Und die sind ja auch oft die, die das schon nicht mehr alleine machen. Die haben ja dann schon ein Team drumherum. Ne?
Genau.
Und die haben das verstanden.
Auch strategische Berater, Leute, die ihre Marke auch mitentwickeln und sagen, hey.
Oder sagen mittlerweile auch, habe ich auch schon gesehen, bieten plötzlich selber auch Beratung an für Brands.
Ja,
und sagen, ich mache jetzt hier, klar, auf der einen Seite bin ich das Face immer noch als Influencer, aber auf der anderen Seite berate ich auch Marken, wie sie dann eigentlich mit Influencern umgehen sollten oder was gute Strategien sind.
Ja.
Also da gibt es, glaube ich, auch sehr viele Modelle drumherum, also was einfach reinzahlt.
Da habe ich auch echt viele Gäste wahrscheinlich noch jetzt schon im Podcast gehabt und habe sie noch, weil die einfach beides machen, ne? Die als Berater und als Influencer aktiv sind oder eine Vergangenheit haben und die als Influencer dann das hinter sich gelassen haben und jetzt dieses Wissen nutzen. Und ich glaube, da liegt total viel drin, weil dieses praktische Verständnis, ne? Von Plattformen, wie sie funktionieren, wie Content funktioniert, wie Communities funktionieren, das kannst du ja nicht besser wissen, also auch jeder Experte nicht, als wenn du das 6 Jahre lang selber gemacht hast.
Und aufgebaut hast,
auch von null. Genau, richtig.
Ja, absolut.
Also,
ich ärgere mich immer, noch so ein bisschen, weil ich immer frage, Anna, warum hast du denn eigentlich keinen Blog gemacht?
Das ist genau das Ding.
Warum bist du denn nicht schon mittlerweile Influencer geworden? Ich denke mir immer so, ich habe oft drüber nachgedacht.
Ich dachte, 2016 wäre es schon zu spät.
Und jetzt denke ich mir so 3 Jahre später, verdammt. Da hättest du es mal gemacht, da hättest du jetzt schon einen ganz geilen Blog oder was auch immer gehabt.
Ja,
ne?
Ja.
Und vielleicht kommt der Punkt.
One day, genau. Ich glaube, das fragen sich aber tatsächlich in unserer Branche so viele Menschen, bei uns auch die ganze Zeit. Ich glaube, es war immer der Running Gag vor 3, 4 Jahren oder so. Ach, wenn es nicht klappt, werde ich Influencer. Weil du als Kommunikationsexperte schon die gewissen Skills hast. Ja. Du weißt, wie es läuft. Ich weiß nicht, ob ich das jemals geschafft hätte, dieses Pensum zu halten oder dann auch wirklich immer in diesen Austausch zu gehen und in diese Feedback-Schleifen, auch mit der Community zum Beispiel, und das überhaupt erstmal aufzubauen und ein Thema zu finden. Oh Gott. Aber
aber du merkst es ja schon, also ich habe dann auch mal so Selbsttests gemacht und habe dann mal gesagt, okay, jetzt muss ich wirklich mal eine Woche lang jeden Tag posten.
Richtig, das ist ein sehr wichtiger Test.
Ja. Allein das war schon, ich meine, es war irgendwie im Urlaub, da ist es dann auch okay, da hat man auch mehr Zeit.
Ja.
Aber dann denkst du doch plötzlich, oh mein Gott, ich habe jetzt die 3 Stunden an dem Handy gehangen, um mir jetzt hier irgendwie das perfekte Bild auszudenken.
Will ich das wirklich,
genau,
dass auf einmal jeder Moment davon beherrscht wird.
Ja. Oder auch wenn du auf Reisen gehst, wenn man sich so mit Freunden unterhält, so Dein Blick ist ja irgendwann nur noch so getrübt von diesem, oh, ist das jetzt der perfekte Spot? Ist das der perfekte Perspektive? Hier muss ich jetzt hin unbedingt, um ein Foto zu machen. Ich glaube, es gibt auch irgendeinen Begriff dafür, wenn du, gerade dieser Tourismus, der nur darauf ausgelegt ist, hier, ich fahre nach Tulum, um die Maya-Ruinen zu fotografieren, um genau dieses eine Bild zu machen. Ja. Und dann bin ich halt nach 5 Minuten wieder weg und mich interessiert der Rest eigentlich überhaupt nicht.
Ja.
Und das ist so eine, so ein Thema von irgendwie Achtsamkeit oder wie konsumiere ich auch generell Dinge im Leben? Sehe ich das plötzlich alles nur durch meine Handykamera?
Richtig, genau.
Und nehme das dann aber gar nicht wahr, wie es da riecht oder wie es sich anfühlt.
Oder nehme mir auch die Zeit irgendwie, um das überhaupt erstmal wirken zu lassen oder so, ne? Weil ich muss ja so, ich muss ja arbeiten.
Ich muss ja hier jetzt hier delivern.
Ja.
Aber auch so dieses, klar, ist ja auch immer so das Thema schöne heile Welt auf Instagram. Das ändert sich ja auch gerade sehr, sehr stark, was ich sehr gut finde.
Ja.
Aber wie gesagt, dieses krasse, ich muss jetzt dahin, ich muss dieses Bild machen. Und wie oft hat man das im Urlaub gesehen, wenn da, es gibt ja auch dieses eine berühmte Bild am Strand, wo alle wirklich die gleiche Perspektive.
Die 4 Mädels mit ihren Freunden, jeweils die unabhängig voneinander, alle dieses eine einzigartige Bild machen.
Die Insta-Hubbies.
In Thailand, glaube ich, war das ja.
Genau. Ja, genau.
Ja, meine Cousine hat es jetzt auch erzählt, die war auf Bali und da gibt es auch diesen einen Spot, ne? Keine Ahnung wo und was es war, an einer Klippe und du musst 2 Stunden warten in der Schlange,
das ist doch bescheuert,
weil alle dann da hingehen und dieses super natürliche, ich bin hier ganz alleine im Dschungelbild machen. Und wenn du dann quasi einfach die Kamera umdrehen würdest, was da, also ja, es ist schon ein bisschen abgedreht, muss man schon sagen. Ja. Ne? Also was da teilweise auch gemacht wird, aber ich glaube auch, dass es den Leuten, also den Followern, man denkt ja immer so, ach, da wird ja was vorgegaukelt. Ich glaube, die Leute wissen das.
Na klar.
Aber trotzdem
wird das Bild am Ende
toll aussehen.
Genau.
So, das ist es halt. Ne?
Ja. Und man geht ja auch ein Stück weit rein und guckt sich an, ach, wie schön. Und das sieht ja jetzt echt alles toll aus. Und man inspiriert sich dann irgendwie für Urlaubsdestinationen oder für Outfits oder für Deko oder für whatever eigentlich. Aber dann finde ich zum Beispiel ganz charmant oder auch angenehm, wenn ich dann Leute dabei habe, die wirklich dann mal so selbstironisch auch sind.
Total,
und mal wirklich sagen, boah, nee, heute sehe ich jetzt halt so aus und habe jetzt hier irgendwie, mein Dude, der ist jetzt halt mal nicht perfekt. Und dieses Thema Authentizität, ne, ist auch dieses furchtbare Buzzword. aber da auch einfach so sich nicht zu ernst zu nehmen.
Richtig, ja. Ich habe jetzt auch eine neue YouTuberin entdeckt, also ich habe natürlich auch so meine teilweise so Spezies, ne, so die man gerne folgt und so, die mich schon begleiten. Und jetzt habe ich tatsächlich mal wieder, nach bestimmt Jahren, eine neue entdeckt, die auch irgendwie 21 aus L.A., Filmstudentin, also erstmal, wo man so denkt, und die macht auch vor allem Fashion-Sachen und so, aber die hat immer diesen Dreh dabei, dass sie sich selbst eben nicht zu ernst nimmt und die zeigt immer, wie es schief gelaufen ist. Die nimmt uns auch, also uns, mich auch mal mit, zum Beispiel ihrem Insta-Shooting, dann filmt sie sich, wie sie versucht, ein perfektes Instagram-Bild zu machen und man sieht, also sie kommt sich selbst bescheuert vor, das sagt sie halt auch ganz offen. Ne? So, welchen Schritt, eigentlich musst du irgendwie einen ganz besonderen Schritt nach hinten machen, damit es so wirkt, als würdest du gerade flatterhaft nach vorne schreiten und dann im richtigen Moment die Kamera dann auslöst. So irgendwie, ne? Also sie zeigt, wie absurd das auch alles ist. Oder wenn sie irgendwie, keine Ahnung, ein Bettlaken irgendwie aufhängen will in ihrem Zimmer als Hintergrund für ihre tollen Outfit-Momente. Das zeigt sie halt alles, ne? Und merkt auch selber so, Also das ist halt dann der neue Dreh, wo ich so denke, das ist interessant, weil es ist anders. Und es versucht nicht so zu sein wie alle, sondern einfach auch ein bisschen Real-Life mit reinzubringen. Und trotzdem hat sie diese geil geposteten Outfit-Bilder. Ne? Also es ist so eine Mischung.
Sie zeigt aber postet halt, sie das beides auf dem gleichen Account oder hat sie da unterschiedliche Accounts?
Ja, sie zeigt beides. Tatsächlich. Okay. Also es ist YouTube und oft macht sie dann quasi die Entwicklung, die Produktionsphase hin zu dem tatsächlichen, hier sind die geilen Outfits. Okay. So, ne? Aber das ist immer meine Mischung. Es ist jetzt auch nicht too much, also oft sind es auch einfach tolle Sachen, aber sie spricht auch immer aus dem Off dann darüber und ja, keine Ahnung, sehr sarkastisch und so. Also das ist so, das ist ja auch oft eine Humorfrage oder so, ob du mit den Menschen kannst, ne? Und in dem Fall.
Das stimmt.
Finde ich das super erfrischend.
Ja.
Und da sie Filmstudentin ist, bringt sie das halt auch einfach alles dann nochmal schön
rüber. Da weiß sie auch, wie es gut geht. Gut.
Ja. Aber ja, das.
Ich kenne das bei zwei Influencerinnen, die tatsächlich einen zweiten Account aufgemacht haben, der dann so behind the scenes irgendwie.
Genau,
so
das gibt es auch öfter. Ja,
und dann diese wie so Takeouts, heißt es Takeouts,
genau.
Ne? Da postet. Und das finde ich. Das finde ich halt, das macht dann so Menschen einfach gleich viel, viel sympathischer.
Total, ja.
Weil du weißt, okay, die nimmt sich jetzt auch nicht todesernst.
Ja.
Und postet da halt auch die Bilder, die halt schiefgegangen sind.
Genau.
Ne? Und hat da, glaube ich, sich auch, der ist dann auch wieder privat, dass er auch wieder diese Frage ist, dann mache ich mal einen Account öffentlich oder privat.
Ja.
Und hat da auch echt dann schon in kurzer Zeit wirklich, glaube ich, ein Drittel ihrer anderen Follower
aufgewonnen,
ne? Also das war, finde ich immer super, super cool, sowas.
Dann wenden wir uns doch jetzt noch mal ein bisschen wieder diesen harten Performance-Facts zu, weil wir jetzt einfach diese Reise gemacht haben. Genau. Bei diesen Punkten finde ich es auch immer spannend, so ein bisschen auch dein Gefühl nochmal rauszuhören, welche Werte da im Moment im Fokus stehen. Weil für viele war es sehr lange bei der Performance so, hat es jetzt geklappt oder ne? Was reporte ich am Ende tatsächlich? War es sehr auf die Reichweite, auch auf die Engagement-Rate, so was ist am Ende rausgekommen? Wie messt ihr, ob etwas geklappt hat? Natürlich anhand der Ziele, die man vorher festgelegt hat, aber so welche Werte sind da im Moment total wichtig?
Ja, also wie du schon gesagt hast, abhängig natürlich davon, was war das Ziel der Kampagne. Dann geht man natürlich bei einer Branding-Kampagne schon auf die Reichweite, geht aber auch darauf, wurde die Reichweite in der gewünschten Zielgruppe erreicht.
Ja,
also nicht nur zu sagen, 100 Millionen Leute haben es gesehen, sondern haben es 100 Millionen die richtigen Leute gesehen. und dann natürlich bei einem Engagement-Case guckt man sich natürlich die Engagement-Raten an, guckt man sich aber auch an, was ich ein ganz spannendes Thema finde. Engagement-Rate ist ja immer so das eine wieder dieser sehr quantitative Faktor, aber wie waren denn die Engagements eigentlich? So das Thema Sentiments. Ja. Waren das alles positive Engagements oder Kommentare dann in dem Fall? Oder
und wie ausführlich Fakes, waren die vielleicht genau. auch? Ne? So, weil ein Herzchen drunter zu posten genau. ist jetzt vielleicht nicht so genau. anstrengend. Ja.
Also dieses Thema Sentiments, was wir auch abbilden als KPI mhm. tatsächlich bei unseren Kampagnen. Es ist jetzt ein negativer Kommentar gewesen, es ist ein positiver Kommentar.
Das muss man ja auch bedenken, weil ja. die negativen fließen ja genauso mit rein. Ne? Also ein Post, der einen totalen Shitstorm gekriegt hat, könnte eine super Engagement Rate haben genau. am Ende. Also
genau, willst du auch das ist ja immer wieder diese berühmt-berüchtigte Korall-Diskussion. Mhm. War das jetzt erfolgreich oder war es ja. nicht erfolgreich? Selbst wenn halt Leute sehr schlecht darüber gesprochen haben.
Sie haben darüber gesprochen.
Sie haben darüber gesprochen. Und ja. es hat halt eine extreme Awareness generiert auf Korall. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass unbedingt deswegen mehr Leute Korall gekauft haben, mhm. aber es hat schon was gemacht. Und ja. dieser Case, ich meine, der ist jetzt wie halt 2 Jahre, 3 Jahre?
Zwei Jahre.
Und er wird immer noch auf Konferenzen gebracht. Und ich denke mir so, Leute, es gibt mittlerweile auch andere.
Ja. Und man könnte es, ne? genau, ja, man müsste es tiefer diskutieren, auf jeden Richtig. Fall, einfach nur zu sagen, ja. haha.
Ne? Genau, also, aber er wird ja. halt immer wieder hervorgeholt. Ja. Aber um zurückzukommen auf die KPI-Frage, und dann natürlich, wenn wir über Sales sprechen, klar, wenn wir jetzt mit Brands zusammenarbeiten, die auf Zalando verkaufen, dann reporten wir denen natürlich auch, okay, ihr habt so und so viele Sales darüber mhm. gemacht, ihr habt so und so viel, so groß war der, oder wenn es um Zalando selber geht, so groß war der Warenkorb, oder ja. können wir uns angucken, wurde da vielleicht nochmal mehr gekauft oder wie hat das konvertiert einfach dann im Shop?
Also macht ihr diese Sales-Sachen vor allem dann eben mit verknüpft mit Zalando oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten, um das direkt rauszufiltern, sozusagen mit Promocodes oder?
Genau, Promocodes wäre auch noch eine Sache, haben wir auch schon gemacht für Kunden, die jetzt die nicht auf Zalando verkaufen.
Ja. Ich meine, ansonsten ist es natürlich ein super Vorteil, dass ihr diese Verknüpfung habt. Genau. Also, ne, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass man genau. das direkt darauf dann aussteuert. Ja.
Das ist, wie gesagt, auch ein sehr großes Alleinstellungsmerkmal, mhm. Was wir haben. Sonst ja der Klassiker Promocodes oder eben tatsächlich auch über Affiliate Links oder über Affiliate Links, Thema. Was wir zum Thema Awareness uns auch noch anschauen, das hatte ich ja auch am Anfang, glaube ich, gesagt, in Richtung Social Listening Tools. Wir haben ein eigenes Social Listening Tool, was wir Share of Voice nennen. Wo wir dann reingucken und über uns einen bestimmten Zeitraum anschauen, wie viele Personen haben jetzt über die spezifischen Kampagnen-Hashtags zum Beispiel gesprochen und können dann im Verlauf dann einen Increase sehen an Leuten, mhm. die wirklich darüber gesprochen haben und verwenden das auch ganz viel in der Langzeitbetrachtung. Weil klar, Awareness kannst du jetzt mal hier auf eine Woche für ein Event kannst du mal krass Awareness pushen, aber wie verhält sich das dann über einen Zeitverlauf?
Total, ja.
Und das machen wir sehr stark bei natürlich auch längerfristigen Kampagnen, wo wir uns über den Zeitverlauf uns das anschauen, als KPI, die wir sozusagen selbst entwickelt haben.
Damit man auch wirklich kontinuierlich vielleicht so einen Buzz irgendwie kriegen genau. kann, ne? Und nicht immer, ja.
Oder also wie performe ich denn zum Competitor? Ne? Ja. Also das ist ein, im Prinzip, ein, das, man schaut sich da immer das Verhältnis zum Wettbewerb an und guckt, wie viel wird über mich geredet im Vergleich zu meinem Wettbewerber. Mhm. Und das ist natürlich gerade im Fashion-Bereich, also da schreien die Leute nach. Das wollen das die halt wissen. Ne?
Ja,
also,
klar.
Das ist ja schon auch ein sehr, sehr kompetitives Umfeld, in dem man da ist als Fashion-Brand. Ne?
Ja.
Und da geht es natürlich immer darum, was macht der andere.
Ja.
Und vielleicht auch dann tatsächlich, das Tool geht dann auch so weit, dass ich das runterbrechen kann auf den Content-Creator, der darüber gesprochen hat. Und ich könnte mir jetzt als Marke A angucken, okay, dieser Content Creator, der spricht über Marke B, vielleicht schreibe ich ihn mal an und versuche ihn auf meine Seite zu ziehen. Also den Spieß auch umzudrehen, nicht nur zu sagen, ich nutze so das Share Voice als Measurement für während der Kampagne oder danach, sondern auch vielleicht vorgeschaltet zu sagen, zu verstehen, aha, wer spricht denn eigentlich schon über mich oder was gibt es denn für einen Content, der schon produziert wurde, Content Discovery nennen wir das, und kann ich den nicht einfach vielleicht verwenden oder kann ich den Influencer nicht anschreiben und sagen, hey, cool, ich mag dein Bild.
Das ist ja für den Beziehungsaufbau total toll. Ne? Also wenn der Influencer das Gefühl hat, oh mein Gott, ihr guckt mir zu hier. Ja. Ne? Je nachdem, bei den Kleinen ist es natürlich nochmal immer was Besonderes als bei den alten Hasen oder so oder den ganz Großen. Aber trotzdem so zu signalisieren, hey, uns interessiert, was du tust und ne, du hast das quasi unbezahlt gemacht und gar nicht mit uns irgendwie zusammen, aber wir finden es gut und vielleicht ergibt sich daraus eine Partnerschaft oder so, das ist ja also...
Genau, also so ein reversed Sourcing eigentlich.
Voll,
so
ja, geht, genau.
Ne? Ja.
Sehr schön. Die Fashion-Branche generell, die waren ja einfach sehr früh dabei, weil es sich aber auch so total angeboten hat. Mhm. Ne? Also es ist halt alles super visuell. Es ist ein sehr breites Thema, das sehr viele Leute anspricht. Und irgendwie, ja, war das irgendwie so ein perfect fit, fand ich. Influencer-Fashion-Branche, das war, ja, sieht man ja, das bestimmt auch irgendwie heute noch so ein bisschen unsere Wahrnehmung, das dass man das Gefühl hat, jeder Influencer ist immer irgendwie was mit Fashion, irgendwas mit Beauty. Was würdest du denn sagen, was macht die Branche vielleicht im Moment ja auch besonders? Sind die auch vielleicht ein bisschen noch mutiger, neugieriger oder treiben die auch etwas voran? Oder haben die jetzt quasi, also unterscheiden die sich gar nicht so groß von anderen Branchen, die, keine Ahnung, vielleicht im Food-Bereich sind oder in etwas kleineren Sachen, wobei man das wahrscheinlich so mit Food auch nicht sagen kann, aber mit den nischigeren Sachen.
Ja, ich glaube, also A ist einfach die Konkurrenz unfassbar groß.
Also die müssen noch einen Ticken anspruchsvoller bei allem sein oder so, ne, immer ganz weit vorne.
Genau, ja. Also das Thema Qualität, Content-Qualität ganz groß. Dann aber auch das Thema, kommen wir wieder auf das Thema Wettbewerb, mit welchen Brands hat er denn zusammengearbeitet, der Influencer? Wenn er jetzt fünfmal Marke A gepostet hat, dann ist das sehr raus für mich, selbst wenn ich den irgendwie cool finde. Ja. Aber da kommen wir wieder auf das Thema Glaubwürdigkeit zurück. Und natürlich ist das, was ich meine, wenn es dir so irgendwie historisch betrachtest, waren das irgendwie alles, nicht alles, aber die meisten, einige dieser alten Hasen waren irgendwie anfangs mal Blogger, dann saßen die plötzlich in der Front Row und nicht mehr die Journalisten.
Richtig,
ja. Da jetzt beschweren sich die Blogger, dass sie nicht mehr da sitzen, sondern die Instagrammer, oder die TikToker oder die, wer auch immer es irgendwann dann ist. Und so geht es halt irgendwie immer weiter und ich glaube, dass es, also es ist auch, glaube ich, einfach diese Wahrnehmung, in der ich persönlich jetzt auch bin. Wahrscheinlich gibt es auch Influencer im Tech-Bereich, aber die kenne ich persönlich jetzt nicht, weil das nicht meine Welt ist. Aber was es so besonders macht, ist, glaube ich, wirklich, eigentlich kann so ein Fashion-Thema kann ja theoretisch jeder machen.
Ja.
So, also du stellst dich irgendwie hin, anfangs waren es ja noch irgendwelche Selfies, dann wurden die auf Tumblr hochgeladen oder auf die, was gab es noch für Module? Ja, auf jeden Fall, oder Blog, nee, nicht Blogloven. Ich komme jetzt gar nicht drauf, aber es gab ja auch solche Lookbooks und so weiter, wo du das hochladen konntest dann und so.
Ich habe letztens auch gelesen, dass auch aus Kleiderkreise heraus teilweise die Leute dann angefangen haben. Ne? So, guck mal hier, so quasi, du wolltest deinen Top verkaufen, hast aber ein richtig geiles Bild inszeniert und dann die Leute schreiben, hey, mach doch was auf Instagram, hast du eigentlich schon deinen eigenen Channel oder so. Also,
und da kommen Leute dann, glaube ich, sehr einfach drauf. Also ich glaube, wenn man so nennen kann, diese Einstiegshürde ist nicht so groß.
Ja, klar.
Weil irgendwie Klamotten
braucht jeder. Tragen wir alle.
ob das jetzt irgendwie gut aussieht oder nicht.
Ja.
Und ja, ich glaube,
das Interesse ist einfach, halt auch einfach. Interesse, also es gab ja diese Fashion-Industrie vorher schon, die einfach riesig war und eine Strahlkraft hatte. Ne?
Und die ist, glaube ich, ist einfach historisch gewachsen.
Ja. Was würdest du sagen, was so nach Instagram jetzt die nächste sehr relevante Plattform wird für die Fashion-Branche oder auch generell jetzt so deine Klientel? Ist es TikTok oder was anderes?
TikTok kann ich ehrlicherweise nicht einschätzen, weil das ist für mich irgendwie, ist nicht mein Format.
Ja.
Ich habe es mal ausprobiert, als es noch Musical.ly hieß, aber ich habe das... Es war mir irgendwie zu albern. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe auch eine Altersfrage. Ne?
Voll. Also, und wie du auch schaffst, deine Leute, ich glaube, da gehen jetzt mehr Creator gehen jetzt dahin, die vielleicht dann auch in meinem Interessenspool noch mehr relevant sind.
Ja.
Ich glaube, sobald es da eine Auswahl gibt von mehr Inhalten, die mich interessieren, ist es vielleicht für mich auch spannender.
Ja, genau.
Ja.
Und aktuell ist es ja auch noch irgendwie überhaupt nicht trackable. Also das ist so ein Punkt. Ne?
Ja, stimmt.
Ich glaube, bei Fashion... ist Pinterest, glaube ich, auch nach wie vor noch ein ganz großes Thema oder kommt immer wieder so.
Ja. Die sich ja jetzt auch noch mehr öffnen, den Brands,
richtig,
ne?
Genau.
Und du kannst auch Ads und so jetzt ermöglichen und noch mehr Insights liefern.
Genau. Und wirklich auch diese Shoppable Tags direkt machen. Und es hat ja, was da ja wieder auch ganz gut ist, dass es auch einen sehr starken SEO-Fokus hat, ne? Was du sonst vielleicht früher oder generell über einen Blog machen kannst, kannst du dann ja auch diese Traffic-Generierung über Pinterest einfach zu machen. Dann glaube ich aber auch, dass viele dazu hingehen, gerade größere Fashion-Influencer sagen, ich mache jetzt doch meine eigene Brand oder ich mache meine eigene Kollektion. so ein bisschen dieses Unabhängigkeit zu
machen. Und ihren eigenen Shop, wo sie Leute dann hinziehen, ne? Genau. Und vielleicht noch Content produzieren oder wer weiß
genau.
was. Ja.
Und wirklich auch, ja, teilweise auch schon mehr so in so eine Kreation reingehen. Also ich kenne auch Influencer, die werden halt gebucht für Shootings.
Ja.
Da läuft der Content dann gar nicht mehr auf Instagram, sondern da läuft der Content dann auf der Website der Brand oder auf dem Shop zum Beispiel. Ne?
Ja, oder Out of Home sieht man jetzt genau. auch teilweise, ne?
Ja. Also ein bisschen. Ja. Stimmt, ja, Out of Home ist auch ein Thema, was man irgendwie immer schnell vergisst, aber
ja.
Hatten wir auch einen Kunden, der hat dann den Content von aus seiner Kampagne auf seinem Messestand großflächig gedruckt, ja, weil er den so geil fand.
Ja.
Und das ist natürlich dann auch, also dieses nicht nur die Kampagne linear auf einen Kanal zu sehen, wie jetzt, okay, das läuft jetzt nur auf Instagram, sondern zu überlegen, wo kann ich das dann noch überall verwenden?
Ja.
Kann ich das in meinem Newsletter tun? Kann ich das auf meiner Website tun? Kann ich das whatever, ne? Also
ja.
Ja, das ist aus Brandseite auf jeden Fall, glaube ich, der Fall und auch, aber auch aus Influencer-Seite, dass man sagt, ich bin jetzt auch vielleicht eher Model, als,
ja.
dass ich Medium bin.
Ja.
So, wenn man es als Theorie so aufstellen kann. Und was ich glaube ich auch, was noch so, wenn wir jetzt über Zukunftstrends sprechen, gerade bei Fashion-Brands gibt es ja auch viele, die mit dem Thema Virtual Influencer experimentieren.
Oh Gott, ja. Das ist auch nochmal ein sehr spannendes Feld.
Ja.
Ja. Also Michaela oder wie sie heißt, ne?
Und genau.
Ja.
Und die Vogue hatte ja dann auch irgendwie, die Vogue Deutschland hatte dann irgendwie so einen eigenen kleinen, CGI-Influencer.
Hatte sie? Das wusste ich gar nicht.
Der wurde dann irgendwie auch mit Insel-Shooting rein projiziert und so. Also solche Themen, wo man natürlich als physischer Influencer
sich auch fragt,
sich dann auch Gedanken macht und sagt, okay, wow, werde ich jetzt hier vielleicht demnächst abgelöst von einem Virtual Influencer?
Ja.
Aber da halt diese Idee, naja, jede Brand baut sich dann so seine Influencer-Army.
Richtig.
Also was natürlich auch jetzt, gerade wo es noch auch sehr teuer ist, eher den großen Brands vorbehalten ist. Ich meine, so diese Michaela hat ja sehr stark mit Prada und mit, ich weiß gar nicht, wer es nochmal, Prada war auf jeden Fall einer.
Fenty,
genau,
ich.
Genau.
Ja.
In solchen Ligen gespielt. Ne?
Ja.
Das sind dann natürlich Budgets, die jetzt der Sockenlieferant von nebenan einfach
Nein,
nicht
natürlich,
hat.
Natürlich, ne? Klar. Ja. Ja. Ich glaube, das ist jetzt, weil sie halt gerade dieser Leuchtturm ist, natürlich kann sie dann auch Preise aufrufen oder halt, ne? Also wenn du einzigartig bist auf deiner der Wiese, dann kannst du auch viel Geld einnehmen. Aber ja, ich finde das einen super spannenden Fall, weil ich mir immer denke, klar, für diese visuelle Darstellung, gerade von Kleidung, der Mensch, der da drin steckt, ist eigentlich ja austauschbar. Ne? Ich finde, die Influencer haben eigentlich bewiesen, wie geil es sein kann, wenn da auch wirklich ein Mensch drin steckt, den die Leute kennen, wo sie das Gefühl haben, oh mein Gott, so, ne? Ich weiß quasi, was sie gerne isst, ich weiß, wo sie herkommt, wo sie studiert hat oder so. Ne? Also ich kenne sie und jetzt ist sie auf dem H&M-Plakat. Also so, das war ja dieser tolle Moment, ne? Dass du das Gefühl hattest, ein ganz normaler Mensch, ohne dass jetzt eine Model-Agency den auswählt oder sagt, du bist würdig oder so, kann auf einmal zu so etwas werden, zu einer relevanten Person. Ne?
Ja.
Also das fand ich, hat eigentlich bewiesen, dass es auch anders geht. Und jetzt aber dann herzugehen und quasi einen Mensch künstlich zu erschaffen und zu sagen, okay, ich möchte, dass der jetzt aber eine geradere Nase hat oder was auch immer, also so komplett auf oberflächliche visuelle Elemente reingeht. Das ist ja total naheliegend, dass du dann sagst, ne, ich baue mir den wirklich so, wie er mir gefällt. Und dann aber wahrscheinlich wird es ja in Zukunft auch möglich sein, die noch mit einer Persönlichkeit aufzuladen. Das versucht man ja auch bei Michaela. Man gibt ja eine komplette Hintergrundstory.
Ja.
Ne? Und man sagt, die ist eher so, die ist eher, keine Ahnung, sogar politisch liberal. Ich glaube, es gibt dann auch noch eine konservative Blonde. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Die hat auch eine Instagram-Channel.
Ja.
Die hatten dann auch Streit. Also das ist so richtig abgedreht.
Ja. Ja.
Und, aber es ist ja wahrscheinlich noch nicht mal unmöglich, dass wir in 20 Jahren dann den Menschen auch eine Personality geben, die dann KI gesteuert, keine Ahnung, irgendwie generiert sich auch aus bestimmten Werten, die ich vorher festgelegt habe.
Aber ich glaube, was du jetzt auch angesprochen hast, Persönlichkeit, aber auch das Thema Emotionen und irgendwie eine Geschichte erzählen zu können, so Storytelling einfach, das kann meiner Meinung nach jetzt noch kein Virtual Influencer so überbringen wie ein echter Mensch.
Ja.
Ich glaube, es ist auch interessant zu sehen, wie weit geht die Technologie dann irgendwann in 5 oder 10 Jahren.
Ja.
Aber dieses, man fühlt mit, man weiß irgendwie, der erzählt jetzt hier irgendwie mal ein paar Anekdoten aus seinem Privatleben und der erzählt dann um das Outfit irgendwie noch eine Story, das habe ich mir gekauft, weil...
Für mein erstes Date genau. Mit Tobi, den genau. Wir alle kennen.
Genau. Und man ist halt als Follower dann sehr viel näher dabei und ja. Das ist ja dieser unfassbar hohe Wert, den Influencer-Marketing hat, dass Absolut. Du Geschichten damit erzählen kannst. Ja. Die Geschichten, die jeder nachvollziehen kann, die irgendwie die nachvollziehbar sind, die man sich gerne anhört, die interessant sind und die das Ganze nahbar machen.
Ja.
Und wie oft habe ich da schon irgendwie gesessen und du weißt, man weiß es ja selber, da sind da 100 Snippets in so einer Story und manchmal denkst du, okay, dann spulst du irgendwie schnell vor, aber manchmal bist du ja auch dann wirklich so gefangen oder bist du da wirklich mit drin und sagst, oh Gott, ja, was ist denn jetzt als nächstes passiert? Ja. Und das war ja wirklich jetzt hier irgendwie spannend und so. Ne? Ja. Also manchmal löst es ja auch so ein bisschen die alte Daily Soap ab, die du halt früher irgendwie...
Absolut, an dem Punkt bin ich jetzt auch, dass ich das verstehe. So. Ja, ja.
Die du halt früher so täglich geguckt hast.
Genau, ja, das GZSZ. Wie geht's weiter? Richtig. Ne? Wie entwickeln sich die Leute?
Und dann gehst du halt dementsprechend dann, gut, IGTV ist jetzt auch wieder so eine Frage, da sind jetzt auch viele Influencer oder auch gerade ja noch viele Brands dabei, das mehr zu nutzen. Ist natürlich auch wieder ein anderer Produktionsaufwand dahinter, weil man da ja schon nochmal irgendwie auch längere Videos oder auch schönere Videos hochlädt als jetzt so ein Story-Snippet. Aber genau, es wird so zu deiner Routine im Leben und genau, früher hast du halt um, weiß ich nicht, 1945 da gesessen und hast auf GZSZ gewartet und jetzt kannst du dich halt zu jeder Tages- und Nachtzeit...
Um die Uhr, ja, ne?
Genau. Gut, die Story ist nach 24 Stunden weg, aber das schafft man ja meistens noch irgendwie da mal schnell reinzugucken.
Da ist ja dann auch der Druck wirklich hinter, dass du dann auch wirklich richtig, reinguckst, richtig. Die neue Episode sozusagen
draußen. Genau. Die neue, ja, richtig. Und von daher ist, glaube ich, dieses Thema Geschichten und Emotionen was du nicht mit Virtual Influencern ablösen kannst.
Ja.
Ja.
Wundervoll. Nur so ein ganz kleiner, also Peak, den ich aber auch gefunden habe, was ich auch sehr spannend in die Richtung finde. Mhm. Ich glaube, so was in 50 Jahren ist, das finde ich super spannend. Also ich hoffe, ich bin da noch da, um das alles zu sehen. Das habe ich jetzt gesehen bei Barbie. Barbie macht ja jetzt auch YouTube. Hast du das gesehen zufällig? Es ist wundervoll. Sie ist ja, also hat man ja auch jetzt als virtuelle Barbie erschaffen, Persönlichkeit, die tatsächlich ihren eigenen YouTube-Kanal hat und tatsächlich genau das macht, so eine quasi Daily Soap und dann halt von ihrer Personality aus. Ne? Also da sind dann ihre Freundinnen auch und ihr Freund und der kommt rein. Und so, also man versucht es aber wirklich so zu machen, sie spricht in eine Kamera, also es ist quasi jetzt nicht einfach nur eine Serie, sondern sie versuchten die wirklich als Influencerin aufzubauen, die dann diese emotionalen Geschichten rüberbringt.
Okay.
Aber ja, das ist natürlich ein mega, mega nischiger Bereich.
Ja.
Aber sonst finde ich genau alles, was,
aber eben auch
was durch du sagst, total wahr.
Durch die Brand selber gesteuert. Ne?
Weil sagen, Barbie, nicht durch den Menschen.
Ne? Nicht durch den Menschen oder nicht zu sagen, ich mache jetzt eine Daily Soap mit echten Menschen über Barbie, sondern Barbie ist selber oder mein Produkt ist selber der Protagonist in der Story, was natürlich nicht mit allen Produkten, nicht mit allen Brands geht,
absolut
aber
nicht,
bei sowas geht es natürlich super.
Ja.
Okay. Müssen wir mal merken, müssen wir reinschauen.
Ja, gerne. Also ich habe mir 4 Folgen angeguckt.
Das ist, wow.
Man kann aber auch danach nicht mehr.
Das ist
okay, wollen wir dann mal so ein bisschen zu deinen Thesen springen oder haben wir die jetzt schon abgedeckt? Was würdest du sagen? Hast du ein bisschen noch irgendwie so Dinge, wo du sagst, boah,
nee, es gibt
da doch. Müssen wir auf jeden Fall drauf schauen?
Ein paar haben wir jetzt schon tatsächlich abgedeckt, aber es gibt noch so eine, also wenn du mich jetzt fragen willst nach den 3
genau,
gerne. Thesen, ich glaube, die eine, haben wir schon ganz viel drüber gesprochen, ist Thema Abhängigkeit.
Ja.
Abhängigkeit von Plattformen, dass es sehr stark geworden ist und sich die Leute jetzt weiter davon entfernen und sagen, ich muss hier irgendwie nebenher noch was machen.
Ja.
Welches Format auch immer es ist. Also gerade du jetzt auch mit dem Podcast, ne? Also das ist ja auch,
das öffnet sich jetzt gerade
sehr. Wie viele Influencer fangen jetzt an, Podcasts zu machen oder auch zu zweit oder zu dritt oder in was für Formaten auch immer. Das ist, glaube ich, der eine große Punkt. Der zweite große Punkt ist das ganze künstliche Intelligenz. Also was passiert mit Virtual Influencern? Wie verhalten sich dann auch Brands? Sagen sie irgendwann, okay, es ist für mich viel einfacher oder ist es irgendwann perspektivisch kostengünstiger, mir den Influencer selber zu bauen, als
mit den Menschen dann auch noch zu interagieren.
Genau, dann muss ich da auch noch interagieren.
Ineffizient,
genau, also so klingt jetzt total abgestumpft.
Nee, aber ich glaube, an manchen Stellen wäre es wahrscheinlich wirklich kostengünstiger. Ne?
Da geht's, es geht ja dann dann auch am Ende des Tages um Geld und um das, was bei rumkommt. Und wenn du dieses ganz hart angucken würdest und dann als Brand feststellst, naja, es kommt mich ins Günstige, wenn ich mir 10 Virtual Influencer baue, als wenn ich hier 10 echte Influencer betreue. So.
Ja.
Das ist, glaube ich, das eine Punkt, aber generell auch KI, wie kann man das noch stärker, auch als wir als Plattform noch stärker integrieren und sagen, was gibt es irgendwie für über Bilderkennung hinaus, das ist ja so, sag ich mal, das Basic KI-Tool. Was gibt es darüber hinaus noch? Wie kann man das annähern? Wie kann man die Plattform oder die Technologie noch schlauer machen, dass sie solche Zusammenhänge erkennt?
Mhm.
Und das ist, glaube ich, auch ein ganz starker Punkt, weswegen Plattformen immer relevanter werden oder auch einfach langfristig, ist auch meine These, den Markt gewinnen werden, weil du eben darüber diese Punkte einfach sehr effizient abbilden kannst.
Ja.
Und als drittes Thema oder These, was ich persönlich auch sehr, sehr spannend finde, ist das ganze Thema, was ist denn eigentlich so mit Corporate Influencern?
Mhm,
was ist denn eigentlich diese, also wenn man rüber in die USA guckt, da ist das ja schon total krass. Also
Absolut. Wenn
man sich auch irgendwie CEO-Branding anguckt, hier der John Leger von Telekom, der nur in Magentafarben rumrennt und so. Und halt der personifizierte Corporate Influencer geworden ist und auch so eine ganze Bewegung daraus gebildet hat. Wie kann ich als Unternehmen, auch wenn ich in Richtung Employer-Branding, wenn ich in Richtung es geht ja ganz stark darum, War of Talents, wie finde ich noch meine Leute,
richtig.
Wie fühlen die sich auch zugehörig zu meiner Company, wie kann ich denn dieses Thema über so einen Kanal wie Influencer-Marketing, wie kann ich davon lernen und das übertragen auf einen Corporate-Umfeld?
Auf mich, meine Mitarbeiter,
ne?
meine Führungskräfte und so.
Meine Motivation auch. Also wie kann ich denn vielleicht auch Leute in meinem Team motivieren, indem ich sage, hey, du wirst jetzt hier, oder wenn du Bock hast, werd halt Influencer für meine,
für unsere Firma.
Für unsere Firma.
Ne?
Genau. Und das ist halt auch, glaube ich, noch so ein ganz starker Punkt, wo es hingeht in Richtung Verständnis auch. Weil
total.
Es gibt ja auch, ich habe das jetzt auch ein paar Mal erlebt, dann war ich auf Veranstaltungen und dann hieß es, ja, ich würde ja gerne irgendwie LinkedIn machen und irgendwie das und das, aber das ist auf unseren Servern gesperrt.
Aha.
Und
dann
denke ich mir so, okay, gut, dann müsst ihr nochmal
ganz weit
fünf
vorne
Schritte
anfangen.
Zurückgehen, bevor ihr über irgendwie Influencer Marketing oder auch Corporate Influencer nachdenken könnt überhaupt noch.
Absolut,
Und das sind dann so diese Basics, wo ich mir denke, oh Gott, ja, ich bin eigentlich doch sehr froh, dass ich in so einer sehr digitalen Umgebung arbeite.
Ja. Es sind auch teilweise sind die Welten sehr weit auseinander. Ne? Also es gibt wirklich diese Bubble, um dieses Wort nochmal zu bemühen. Es ist schon sehr weit vorne und es natürlich geht noch mehr, aber ich glaube, man darf dann auch nicht vergessen, dass man noch Leute mitnehmen muss, teilweise.
Genau.
Ne? Also sehr viel Aufklärungsarbeit ist auf jeden Fall auf allen Ebenen nötig.
Ja. Und auch zusammenhängend damit zu sagen, ist es irgendwie also Corporate Influencer, was man sich als Brand zugute machen kann, aber auch, was ja auch ganz stark jetzt aufkommt, was ist denn eigentlich so dieses Thema Nano-Influencer? Was sind denn eigentlich diese Leute, die ja schon intrinsisch irgendwas sehr gut machen?
Ja.
Was weiß ich, der Tischler von nebenan oder so, der seine Passion oder seinen Beruf dann im zweiten Schritt eigentlich auch über Instagram oder über welchen Kanal auch immer weitertragen kann. Und dann hast du wirklich so eine weg von diesem, ich werde jetzt Fashion-Influencer, weil ich denke, ich kenne jetzt Fashion, hin zu einem, ich habe wirklich eine Expertise in etwas, weil ich bin irgendwie ein Tischler und möchte das teilen mit meiner Community und habe wirklich eine Credibility wieder.
Ja.
Ne? Also habe ich auch neulich drüber gelesen, dieses ganze Thema Fachkräftemangel. Und es gibt ja jetzt, jeder sagt ja von sich erst irgendwie Hobbyheimwerker und du guckst dir ein Tutorial an und denkst, du bist irgendwie Malermeister, so nach dem Motto. Aber diesen Wert von den Leuten, die das wirklich mal von der Pike auf gelernt haben
und
diese Transformation auch hinzukriegen, die dazu zu ermutigen, da stärker
offener zu sein,
offener zu sein, das zu teilen. Genau.
Ja.
Das sind, gut, das waren jetzt dann, glaube ich, tatsächlich fast vier.
Ja, super, genau.
Vier Thesen, wobei
ja.
die zweite These ja schon so ein bisschen,
die
dritte.
Achso, ja.
Die dritte mit Corporate und Nano ist so ein bisschen.
Kombinieren.
Kann man kombinieren, genau. Aber ja, das sind, glaube ich, so die drei Themen, die ich auch am spannendsten finde und die man auf jeden Fall im Auge haben muss.
Total. Also zu Corporate Influencern wird es viele Folgen in diesem Podcast geben, das kann ich schon ankündigen, weil das eben wirklich gerade sehr viele Leute bewegt und umtreibt und das gerade für Firmen, für jede Firma relevant ist, finde ich. Ne? Also sich zu überlegen, also die Leute die Mitarbeiter sind ja eh schon Botschafter. Ne? Die erzählen in ihrem Freundeskreis sowieso schon, so, ne, was sie mitnehmen von zu Hause. Und da ist es natürlich total natürlich, dass du dann versuchst, das vielleicht ein bisschen noch mitzunutzen und nicht jetzt zu kontrollieren oder zu steuern, aber den Leuten einfach was an die Hand zu geben, dass, sie, dass es noch einfacher ist für sie. Ne? Ja. Also in dem Fall natürlich hoffentlich die Liebe zu dem Unternehmen noch mal anders zu transportieren.
Ja.
Das auf jeden Fall.
Aber und bei dieses Ermutigen und das Enablen auch, zu sagen, klar, kannst du das... kannst du dich aus dem Büro posten.
Und ihr müsst auch keine Angst haben, sozusagen. Ne? Also so auch vielleicht irgendwie was falsch zu machen.
Ja,
oder was
auch immer.
Das ist auch total wichtig.
Genau, genau. Ja.
Und bei den Nano-Influencern, ich finde, das spielt da voll rein. Das sind halt wirklich dieses Personal Branding, ne? Dass wir ja eigentlich alle unsere eigene Marke sind.
Mhm.
Ich fand jetzt das Beispiel aus den USA eigentlich auch ganz cool, weil das hat mal irgendwann jemand in einem anderen Podcast gesagt, ich weiß gar nicht mehr wer. In den USA ist es auch so, die Leute, das sind ja eh alles oft sehr starke Kommunikatoren, ne? Also so.
Ja.
Und jeder hat da seine eigene Story schon in drei Sätzen parat.
Richtig.
Also so, ne? Ja, hi, ich bin Steve, ne? Genau. So, meine Familie kommt aus XY und ich bin ein leidenschaftlicher, keine Ahnung, ne?
Ja.
Also die haben die Möglichkeit, dir in drei Sätzen zu sagen, wer sie sind, was ihr Kern ist, ihr Why, ihre Story, so sehr, sehr oft jedenfalls.
Das stimmt.
Nicht alle, aber das erlebst du da und das ist vielleicht auch den Europäern manchmal ein bisschen suspekt oder den Deutschen, keine Ahnung, ne? Aber das entwickelt sich, glaube ich, also dahin. Ich finde es teilweise auch irgendwie ein bisschen anstrengend so, dass wir alle das so sein müssen, so durchgestylt und dass man immer überlegt, wie man sich darstellen kann. Ich finde, das schwingt immer ein bisschen mit so in dem Ganzen. Aber trotzdem liegt ja ein Vorteil darin, den Leuten irgendwie schnell ein Gefühl zu geben, so wer du bist, wofür du stehst. Ne?
Also ist halt auch, glaube ich, aber voll, also wie du schon sagst, total kulturelles Ding.
Ja.
Weil in Amerika, habe ich auch neulich in einem Gespräch darüber geredet, du stellst dich da mit dem, was du schon erreicht hast. Selbst wenn du aus der Uni kommst, dann stellst du dich hin mit einer breiten Brust und sagst, ja, ich habe das und das und das und das und ich bin hier noch da. Und in Deutschland wirst du sagen, oh Gott, was ist das jetzt hier für ein Angeber? Also, da würde man sich total unwohl fühlen. Da würde ich denken, ich habe ja eigentlich noch gar nicht so richtig was gebracht im Leben.
Genau.
Und da so, nee, voll klar, hier, ich habe auch schon bei erste Firma oder so nach
dem Motto. Alles ein bisschen überhöhen und aufbauschen.
Ja, so. Und hier eher so, auch und generell in Europa eher so ein bisschen so ein Level von so Understatement.
Total.
Wir machen schon hier gute Sachen. Oder auch gerade in Deutschland ist man ja da auch eher bescheiden. Ne?
Ja.
Mit wie viel erzähle ich jetzt nach außen, was ich da eigentlich mache in meinem Job. Ach, interessiert doch eigentlich eh keinen.
Ja.
Aber dann andererseits interessiert man sich ja aus einer Konsumentenperspektive schon dafür, was andere Leute machen. Also man sieht ja, man liest dann auf LinkedIn zum Beispiel, liest man sich dann doch mal durch, was die Leute machen oder wo die wieder waren. Und ich habe das auch bei mir ganz persönlich erlebt. Ich habe dann auch angefangen, mal mehr zu teilen auf LinkedIn.
Ja.
Und da kamen dann auch plötzlich dann Leute, die mir dann per Diagnostik, ja, Anna, also was machst du da eigentlich? Und das ist ja irgendwie ganz cool. Und wie bist du denn da hingekommen? Und so also irgendwie Kommilitonen, so von die man irgendwie 5 Jahre nicht gesprochen hat.
Genau.
Wo man dann sagt, ah, okay, krass, scheint die Leute ja doch irgendwie zu interessieren.
Ja.
Auch wenn man sich selber jetzt so denkt, ah, gut, interessiert halt keinen. Aber ich glaube, da muss man so ein bisschen diese Hemmung überwinden.
Voll,
Und das findet man, glaube ich, dann auch einfach über Learning by Doing raus. Und manchmal hat man halt auch Phasen, wo man irgendwie mehr zu erzählen hat oder mehr zu teilen hat als in anderen Phasen. Aber ich glaube, das ist gerade so ein Entwicklungsprozess, so ein, wo sich die Leute auch einfach dann nicht mehr scheuen, darüber zu sprechen, was sie eigentlich machen.
Voll. Und ich finde, da schließt sich der Kreis total, weil damit werden wir, wie du gesagt hast, wirklich alle zu kleinen Influencern, ne? Die in einer deutlich kleineren Reichweite mit deutlich weniger Aufwand im Moment, als wir das vielleicht in unserem Kopf haben.
Aber
wir kommunizieren nach außen, ne? und erzählen was, was uns bewegt.
Also, absolut.
Sehr schön.
Absolut.
Cool. Dann danke ich dir sehr, dass du das alles hier mit mir besprochen hast. War sehr schön. Und,
Das fand ich auch. Vielen Dank auch dir. Und bin gespannt auf die nächsten Folgen und welche Corporate Influencer du noch alle einladen wirst.
Ich auch. Ich danke dir sehr.
Danke dir.
So, das war unser Gespräch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich empfehle euch in jedem Fall, Anna auch auf LinkedIn zu folgen, so wie ich es eben schon im Intro gesagt habe. Sie teilt hier regelmäßig wahnsinnig viele spannende Cases, Studienergebnisse und Erkenntnisse aus der Branche, die mir persönlich immer einen totalen Mehrwert bieten. In jedem Fall bedanke ich mich auf jeden Fall für eure Zeit. Meldet euch gerne bei Fragen und Anregungen bei LinkedIn. Ihr kennt das Spiel und abonniert, kommentiert, bewertet, verlinkt und teilt den Podcast. Eine lange Liste, aber wenn jeder von euch einfach nur eine Sache davon macht, dann bin ich schon mega dankbar. Ganz liebe Grüße an euch, genießt den Sommer und wir hören uns in ein paar Tagen wieder.